Ja, herzlich willkommen unsererseits. Wir freuen uns auch erstmalig zu diesem Thema und erstmalig auch gemeinsam so einen Doppelvortrag halten zu dürfen. Wir sind selber beschenkt worden und hoffen, dass auch für Sie noch manches, was in der Lektüre vielleicht entgangen ist, noch neu aufleuchten wird. Ein Kind wird geboren. Die Nachricht erreicht die Oma am Telefon. Die Oma fragt den Vater: Ist es denn ein Bub oder ein Mädchen? Die Antwort: Das lassen wir es später mal selbst entscheiden. Ja, die Partei des demokratischen Sozialismus, die Nachfolgepartei der SED und die heutige sogenannte Linke, brachte 2001 in den Deutschen Bundestag den Antrag ein, Geschlechtsbezeichnungen aus dem Personalausweis zu tilgen. Diese seien diskriminierend. Aus der Linken wurde auch vorgeschlagen, bei der Geburt immer gleich einen männlichen und einen weiblichen Vornamen zuzuweisen, damit das Kind sich später entscheiden könne. Allerdings wird damit nur das Denken in zwei Geschlechtern nur bestätigt. Eigentlich ist es das, was man ja loswerden wollte. Wenn aber das Geschlecht, liebe Freunde, nur eine Rolle oder eine Maske ist, was ist dann das Ich, das über die Rolle und Maske entscheidet? Ist hinter der Rolle, hinter der Maske überhaupt noch ein Ich da? Das große Bild heute. Wir treten in unserer jetzigen Phase über von einer Phase der Pathologisierung der christlichen Haltung hinüber in eine Phase der Kriminalisierung. War es früher also normal, dass Homosexualität etwas Anrüchiges oder gar Verwerfliches, wenn nicht sogar Strafbares ist, so wurde es erst entpathologisiert. Also Homosexualität ist keine Krankheit. Dann wurde es genau umgekehrt gemacht. Diejenigen, die Homosexualität für Krankheit halten, sind krank und jetzt kriminalisiert. Die verwendeten Begriffe sind Kampfbegriffe und werden justiziabel. Erst homophob, transphob, jetzt Hassrede und Fake News. Wer diese weitergibt oder selbst erstellt, kann mit drastischen Strafen belegt werden, wie die folgenden Beispiele zeigen. Zukünftig soll die Regenbogenflagge an bestimmten Tagen als Staatszeichen die Deutschlandflagge ersetzen, hat Innenministerin Faeser erklärt. Sven Lehmann, Queerbeauftragter der Bundesregierung, meint, am Penis könne ein Arzt keinen Mann mehr erkennen und die Gebärmutter mache noch lange keine Frau zu einer solchen. Für diesen Beauftragten ist es bereits unerlaubt zu behaupten, es gäbe nur zwei Geschlechter. Das sei gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit. Es geht allerdings um eine Gruppe, die rein zahlenmäßig kaum ins Gewicht fällt. Trotzdem ist es ihr in der jüngsten Vergangenheit in allen westlichen Staaten gelungen, einen erheblichen Einfluss auf die Öffentlichkeit zu gewinnen. Wie das möglich war, brauchen wir hier nicht diskutieren. Entscheidend ist, es handelt sich um einen Vorgang, der parallel zum Siegeszug jener Kulturrevolution verlief, die in den 60er Jahren einsetzte und zu deren erklärten Zielen es gehörte, eine Gesellschaftsveränderung herbeizuführen mit einer ganz neuen Sozialstruktur in allen westlichen Ländern. Die wirtschaftlichen Schäden, die das auch mit sich bringt, sind vergleichbar mit denen der Französischen Revolution, der rund 1 Million Franzosen ihr Leben opfern mussten. Robespierre und Saint-Just damals hielten den großen Schrecken, die vollständige Erfassung aller Bürger sowie ihre ständige Indoktrination für notwendig, weil die Menschen, die man eigentlich für im Kern gut hielt, doch nicht schnell genug gut wurden. Alles an Terror, an Schrecken, an Indoktrination war erstmal für einen Übergangszeitraum gedacht, aber wurde dann zum Dauerzustand. Analog nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gewannen im Westen zwar diejenigen Linken die Oberhand, die sich vom Terrorismus distanzierten, Aber da die Arbeiter nicht ohne weiteres für den Sozialismus zu gewinnen waren, versuchte man ein breites Bündnis zu bilden, um die Verhältnisse in Richtung Sozialismus zu ändern. Herbert Marcuse meinte, eben wie damals in der Französischen Revolution, man brauche eine Erziehungsdiktatur, die die Leute dazu antreibt, endlich selbstständig zu werden, eine wahrhafte und vernünftige Selbstbestimmung zu erlangen. Hat sich diese Selbstbestimmung einmal eingestellt, dachte Marcuse, dann könnte man die Erziehungsdiktatur ja wieder abschaffen. Man müsste die Leute also zwingen zur Selbstständigkeit. Und dann würden sich die Menschen nur noch auf Lustmaximierung konzentrieren. Simone de Beauvoir hatte bereits gesagt, keine Frau soll das Recht haben, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen. Frauen sollten diese Wahlfreiheit nicht haben, denn sonst würden viele Frauen sie wählen. Und dann würden sich die Verhältnisse doch wieder nicht ändern. Hier wird der gewünschte Zustand, der sich demokratisch nennt, mit undemokratischen Mitteln herbeigeführt. So sind alle Maßnahmen, die für Christen so freiheitsberaubend aussehen, allgemein für Konservative heute die Meinungsfreiheit eingrenzen, letztlich angeblich notwendig, um die Befreiung zur Befreiung aller Menschen beizutragen. Als da wären Antikolonialismus, Feminismus, Antifaschismus, Antirassismus oder Critical Race Theory, kritische Rassentheorie, die im Grunde nur ein umgedrehter Rassismus gegen Weiße ist, und schließlich der Genderismus. Diese Freiheitsbeschränkung oder die Eingrenzung des Meinungskorridors ist letztlich deshalb gut, weil man das Prinzip der Französischen Revolution umsetzen möchte. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Keine Toleranz für die Intoleranten. Allerdings definieren nur bestimmte Leute, die die Macht über die Medien haben, über die Sprache, über Begriffe, wer Feind der Freiheit und wer sein Freund ist. Wie stark der Übergang gelaufen ist, lässt sich an diesem Skispringer, dieser schwedische Skispringer Jan Boklöf, der seit 1985 die V-Form beim Springen anwendet, demonstrieren. Er hatte zunächst mal versehentlich die Skier auseinandergezogen, weil eine Windböe ihn dazu getrieben hat, und stellte fest, statt 70 Meter springt er jetzt plötzlich 90 Meter weit. Er bekam Punktabzug, es war damals ästhetisch nicht gestattet, die Leute haben gesagt, was du machst, ist falsch, aber er wusste, ich komme damit weiter. Irgendwann haben es alle gemacht und jetzt ist es normal. Und genauso ist es auch in der ganzen Schwulenbewegung und im Genderismus. Zuerst war es anrüchig und dann positionieren sich die Politiker gerne in diesem Kontext, um zu zeigen, wie modern sie sind. Hier Kanzlerin Merkel, Frau Göring-Eckardt bei einer Transparade. Und jetzt haben wir die Kriminalisierung. Das haben wir schon von Volker vorhin gehört. Das Bild hier ist aber schon von 2022. Hansa Rostock, euer Gender-Scheiß interessiert in Wolgast keine Sau. Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau. Und das hier war die Darstellung, die erwähnt wurde, Bayer 04. Die Fans haben da in dem Stadion, wo sie zu Gast waren, dieses Plakat aufgehängt. Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter, und haben eben dann die 18.000 bezahlt. Die Sportsprecherin der Grünen, Tina Winkelmann, pflichtete sofort bei und sagte, dieses Plakat war menschenverachtend und diskriminierend. Hier haben wir die Freunde aus dem Osten, Dynamo Dresden, die haben gekontert, es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Ja. Energie Cottbus schließt sich Leverkusen und Dresden an. Und da kann man nicht so gut lesen, da heißt es gibt nur zwei Geschlechter, das sieht selbst ein Blinder, DFB-Fanshop, Herren, Damen, Baby und Kinder. Also sogar im DFB-Fanshop gibt es auch nur diese Geschlechter. Die freie Presse nannte es ein menschenverachtendes Plakat. Schon seltsam. Und wer sich wundert, warum er diese ganzen Bilder in der Sportschau oder in einer Übertragung nicht gesehen hat, die findet man in den privaten sozialen Medien. Ja. Die werden inzwischen wegzensiert. In Braunschweig haben Fans ein Riesentransparent mit der Aufschrift gebastelt: Sehr geehrte Damen und Herren, Punkt. Also das hier ist noch ein anderes. Ja, das hatte ich schon vorgelesen. Braunschweig ist: Sehr geehrte Damen und Herren, Punkt. In Cottbus kann man Meter hoch lesen: Es gibt nur zwei Geschlechter und beide verachten den DFB. Die haben es denen also wirklich zurückgegeben. Was an der Oberfläche in unserer Zeit auch zu beobachten ist, dass es immer mehr Operationen gibt. Also das ist sozusagen das Ende des Weges, den einer persönlich im Genderismus beschreitet, dass er sich einer Operation unterzieht, die seine angeborenen Geschlechtsmerkmale zu ändern versucht. 2021 wurden rund 2600 solcher Trans-OPs in Deutschland durchgeführt, davon über 7% an 15- bis 20-Jährigen. Also man muss sich vorstellen, jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Menschen, denen die Geschlechtsorgane verstümmelt werden, die in ihrer Empfindungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt werden, die lebenslang auf Medikamente angewiesen sind und so weiter und so weiter. Ob hier die richtigen Diagnosen gestellt wurden? Es ist ein Erkalten der Liebe. Birgit Kelle stellte einmal beim Beobachten der Medien fest, dass mit schöner Regelmäßigkeit Impulse in Richtung Regretting Motherhood gesetzt werden. Also dass Frauen auftreten, die sagen: Ich habe es bedauert, meine Karriere, meine Zeit einem Kind geopfert zu haben. Kein Wunder, dass die Geburtenrate immer weiter sinkt. Die Mutterliebe ist bekanntlich eine Liebe, die von den Müttern besonders intensiv empfunden wird. Etwa wenn sie sieht, dass ihr Kind vom Fahrrad fällt oder krank wird. Die Mutter tut alles, damit es dem Kind rasch wieder besser geht. Jesus hat einmal gesagt, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und ich glaube, hier sind wir am Nukleus, am Kern der Sache. Die Gender-Ideologie ist getrieben letztlich von einem Schrei nach Liebe, nach Annahme. Denn wenn es keinen Gott mehr über mir gibt, der mir gnädig ist, wenn die Frage überflüssig geworden ist, habe ich einen gnädigen Gott, dann ist die Frage, ist mein Nächster mir gnädig, umso andrängender. Und jetzt muss alles versucht werden, die Akzeptanz meiner Befindlichkeit auch beim Nächsten, bei der Umwelt herzustellen, notfalls mit der Gewalt des Gesetzes. Der Atheismus, der praktische und der theoretische Atheismus, denke ich, führt dazu, dass man versucht, die Akzeptanz und die Toleranz durchzusetzen. Haben wir in Deutschland bald Verhältnisse wie in Spanien? Francisco Javier ist ein biologischer Mann mit Vollbart, 42 Jahre alt, Soldat, Vater. Und daran möchte er auch nichts ändern. Nach eigener Aussage mag er seinen männlichen Körper mit allem, was dazugehört. Er fühlt sich sexuell zu Frauen hingezogen. Er kleidet sich männlich, führt einen männlichen Vornamen. Aber er hat im April 2023 auf der politischen Gemeinde seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Er will sich als Frau ansprechen lassen. In Spanien ist das, was der Deutsche Bundestag demnächst beschließen wird, schon seit gut einem Jahr rechtlich möglich. Genau wie im deutschen Gesetzentwurf muss ein Mann nichts tun, als eine Unterschrift zu leisten, um rechtlich zur Frau zu werden. Keine Hormonbehandlung, keine Operation, keine Lebensführung im anderen Geschlecht, die reine Erklärung genügt. Ein Sprechakt entscheidet über das, was dann alle anderen als Wirklichkeit ebenso ansprechen sollen. Eben, anstatt dass der Mensch benennt, was ist, will er schaffen, was er benennt. Bei der spanischen Regelung hat jede selbstbestimmte Transfrau, die biologisch ein Mann ist, Zugang zu Frauenumkleiden, Duschen, Doppelzimmern im Frauentrakt und so weiter. Das spanische Militär hat diesem Francisco den Zugang zu allgemeinen Frauenräumen zunächst verweigert, mit der Begründung, diese seien überbelegt. Sie haben anerkannt, dass sich eine rechtliche Frau nicht in der Männerumkleide umziehen muss. Als Kompromissvorschlag boten sie der Transfrau an, sich vorweg zu bestimmten Zeiten in den weiblichen Offiziersräumen umzuziehen. Und dagegen will Francisco Klage einreichen und hat jetzt sehr gute Chancen. Ja, das könnte jetzt in Deutschland auch drohen. Frauenrechtlerinnen und auch spanische Zeitungen laufen dagegen Sturm. Die Zustimmung zu den Transgesetzen sinkt rapide. Wenn es immer mehr solche Fälle gibt und wenn auch unsere Jungs zum Beispiel dann einmal in die Mädchen duschen dürfen und die Mädchen dort fotografieren und die Bilder dann posten und so weiter, dann wird die Zustimmung auch in Deutschland zu entsprechenden Gesetzen sicherlich rapide sinken. Rechtliches unter der Oberfläche. Es könnte drohen, dass das EU-Parlament Kritik an dieser Genderpolitik mit Terrorismus und Menschenhandel gleichstellt. Außerdem arbeitet die Weltgesundheitsorganisation an neuen Leitlinien für Transgesundheit, die im Schnellverfahren noch im jetzigen Februar fertiggestellt werden sollen. Übermorgen, am 19. Februar, trifft sich die Leitliniengruppe der Weltgesundheitsorganisation in Genf, um die Leitlinien fertig zu entwerfen. Warum sind die gefährlich? Was in den Leitlinien für eine bestimmte Krankheit steht, gilt als Goldstandard der Medizin. Gesundheitsministerien und Ärztekammern weltweit richten sich danach. Es ist nicht auszumalen, was passieren wird, wenn eine WHO-Leitlinie für geschlechtsverwirrte Menschen sofort harte Medikamente und unumkehrbare Operationen empfiehlt. Bereits jetzt gibt es Hunderte von Menschen, die ihre Transition, also den Übergang zum anderen Geschlecht, bitter, bitter bereuen. Die Leitlinien der WHO zielen auf vereinfachten Zugang zu Operationen zur Geschlechtsumwandlung für alle, Förderung des Einsatzes von geschlechtsübergreifenden Hormonen und Pubertätsblockern, Ermutigung des medizinischen Personals, bevorzugte Pronomen zu verwenden, leichteren Zugang zu Medikamenten und Operationen, Abschaffung der nach Geschlechtern getrennten Stationen in Krankenhäusern und nach Geschlechter getrennten Krisenzentren für häusliche Gewalt und Vergewaltigung, Veranlassung von Gesetzesänderungen zur Durchsetzung dieser Maßnahmen und Eintragung der Selbstidentifikation des Geschlechts anstelle des biologischen Geschlechts in amtlichen Dokumenten. Ich übergehe die verschiedenen Aktionspläne einzelner Bundesländer und summiere ein paar Folgen der Gender-Ideologie. Die Folgen sind: gezielte Verunsicherung der Geschlechtsidentität von Kindern, Gleichheit statt Gleichwertigkeit, die Entwürdigung von Hausfrauen und Müttern. Also man höre und staune, dass die EU, ich weiß nicht, gesetzlich oder eine Parlamentsresolution herausgegeben hat, dass Hausfrauen nicht in der Werbung gezeigt werden sollen, weil das entwürdigend sei. Also das, was Frauen über Jahrzehnte, über Generationen hin als ihr Hauptbetätigungsfeld hatten, wird jetzt als Entwürdigung gesehen. Untergrabung der Familien, staatliche Umerziehung und die Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Ein paar neue Begriffe im Überblick. Was ist Gender? Gender wird seit 1995, die Pekinger Frauenkonferenz, immer häufiger verwendet. Mit Gender meint man die soziale Rolle und nicht die biologische Befindlichkeit als Geschlecht. Bisher gab es einen Feminismus, der nach Gleichstellung der Frau mit dem Mann strebte oder einen, der mehr die Differenz der Geschlechter betonte. Der Genderismus sagt nun, es gibt gar kein biologisches Geschlecht. man wird nur zu einem gemacht. Dieses dazu gemacht werden ist vor allem das philosophisch-religiöse oder philosophisch-ideologische Werk von Judith Butler. Geschlecht ist nach ihr nur eine sprachliche Konstruktion, ein Begriff ohne Inhalt. Die Frage, was ist eine Frau, wird nicht mehr zugelassen, sondern nur noch nach sozialer Entwicklung wird gefragt. Und hier sagt einem der eigene Körper nichts mehr. Im Grunde wird mein Leib wertlos, trotz allem Gerede von Ganzheitlichkeit. In meiner Leiblichkeit findet sich dann keine Botschaft eines guten Schöpfers mehr. Wer oder was ich bin, ergibt sich dann aus meiner eigenen Psyche, aus dem, was ich selbst über mich denke und aus mir mache, oder aus der Interaktion meiner Umwelt mit mir. Der Körper wird zum privaten Projekt, zur Projektionsfläche. My body is my art. Mein Körper ist meine Kunst. Was ist Geschlecht? Habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. Geschlecht ist nicht geschlechtliche Orientierung. Man fokussiert sich, ja, Geschlecht ist eigentlich das Biologische, die biologische Vorfindlichkeit, und deswegen spricht man jetzt lieber von geschlechtlicher Orientierung, ja, um das Aussein eines Menschen von der Psyche her zu bestimmen. Es ist ganz offensichtlich, wie man sich an der Wirklichkeit reibt. Meine Frau und ich haben zur Vorbereitung auch extra den neuen Barbie-Film angeschaut. Den haben wir uns angetan, sozusagen. Die Barbie sagt dort, als sie im Übergang von der Puppe zum Mensch ist: Ich will selbst etwas erschaffen, ich will nicht etwas Erschaffenes sein. Ich will selbst etwas erschaffen, ich will nicht etwas Erschaffenes sein. Ja, dass man sich gegeben weiß vom Schöpfer, ist abgeschafft. Man will sich im Prinzip selbst schaffen. Die Auflehnung gegen den Schöpfer ist offensichtlich. Ihr werdet sein wie Gott. Barbie könnte auch sagen, ich will mir nicht gegeben sein. Ich will mich selbst machen. Der Mensch will sein eigener Schöpfer sein und die Definitionshoheit über sein Geschlecht nicht aus der Hand geben. Einmal im Jahr den Eintrag ändern lassen. Dann die Frage, geht es einfach um Gleichberechtigung von Mann und Frau? Klare Antwort, jetzt nicht mehr. Zwar gilt nach Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber der Genderismus zielt ab auf Gleichstellung und Gleichmachung. Was ist Transsexualität? Bei biologisch eindeutigen Männern und Frauen, Jungs und Mädchen, ist Transsexualität ein Übergang ins andere Geschlecht durch Übernahme von Rollen und danach, aber nicht zwingend, durch operative Verstümmelung und Ersetzung der angeborenen äußeren Organe. Ist die genderinklusive Sprache ein Problem? Ist Sprache nicht einfach nur Information? Antwort: Genderinklusive Sprache ist sehr wohl ein Problem, weil die Sprache bewusstseinsprägend ist und sie wird bewusst eingesetzt, die Begriffe werden bewusst neu definiert, um unser Bewusstsein zu öffnen für den Genderismus. Was ist Genderideologie im Kern? Sie ist im Kern die Vorstellung einer fluiden, also flüssigen Sexualität, bis hin zum absurden Satz, man könne im falschen Körper geboren sein. Obwohl in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers das biologische Geschlecht bestimmt ist, genetisch enthalten ist, wird gegen alle Evidenz behauptet, dass es ein vom Körper unabhängiges Subjekt gäbe, das über das eigene Geschlecht frei verfügen könnte. Ja, und was ist das Gender-Paradox? Das besteht darin, dass dort, wo die Geschlechter besonders frei sind in ihrer Berufswahl, wie in Skandinavien, dass dort trotzdem Frauen großmehrheitlich soziale Berufe wählen und Männer eher technische, sachbezogene Berufe wählen. Das Ergebnis von Susan Pinker mit dem gleichnamigen Titel, das Paradox, Geschlechterparadox, lautet: Je mehr Wahlfreiheit besteht, desto größer sind die Unterschiede der Geschlechter im beruflichen Bereich. Zum Beispiel sind in Kanada nur 3% der Physiker Frauen. Wo dagegen der finanzielle Druck sehr groß ist, können bis zu 30% der Physiker Frauen sein, in Russland. Umso penetranter versucht die neomarxistische Propaganda, diesem Paradoxon entgegenzuwirken. Man denke auch an Schachspielen. Seit Jahrzehnten wird versucht, Mädchen fürs Schachspielen zu begeistern. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Wettkämpfe für Frauen im Schach. Die Beteiligung ist gering. Wussten Sie, dass es laut Wikipedia Männern nicht gestattet ist, an Frauenturnieren im Schach teilzunehmen, wohingegen Frauen bei Wettkämpfen mit Männern teilnehmen dürfen? Wikipedia schreibt: Weshalb Frauen, bis auf die Ausnahme von Judith Polgar, noch nicht in die Phalanx der schachspielenden Männer vordringen konnten, ist bislang nicht geklärt. Man bräuchte eigentlich nur mal die Neurologie fragen. Also hier werden auch bestimmte Ergebnisse der Wissenschaft wirklich ausgeblendet. Ein paar geistesgeschichtliche Hintergründe, die meines Erachtens zeigen, dass die Krise, die wir heute haben, so kommen musste letztlich. René Descartes hat den Satz geprägt: Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich finde im Denken, in meinem Zweifeln, den sicheren Anhaltspunkt dafür, dass ich überhaupt da bin und kann von dort aus Gewissheiten aufbauen. Descartes wollte den Zweifel überwinden, hat ihn aber dadurch, dass er das Denken des Menschen, den Menschen selbst, auf sich selbst baute, im Grunde noch mehr angetrieben. Jean-Jacques Rousseau schöpfte das moralische Urteil auch aus dem Inneren des Menschen und nicht von außen aus den Geboten Gottes. Aus dem Inneren des Menschen, nämlich aus dem Gefühl der Empathie, des Mitleidens, statt aus den göttlichen Geboten. Auch hier diese Bewegung nach innen zum Selbst, dass die Maßstäbe in sich selbst sucht. Dass der Mensch von Natur aus gut sei, stammt von Rousseau. Und so sucht er, sich an sich selbst zu orientieren. Mit vielen Konsequenzen, die ich jetzt hier mal übergehe. Friedrich Engels im 19. Jahrhundert, Marx und Engels gehören ja zusammen als Gründer oder grundlegende Denker des Marxismus, der sagte: Familie und Ehe sind Grundpfeiler des Kapitalismus. Wenn wir die überwinden, wenn wir Kinder zum allgemeinen Gut machen, dann können wir den Kapitalismus abschaffen. Noch im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat ein Herr Bornemann den großen Sündenfall der Menschheit darin gesehen, dass die Urhorde, die erstmal so, wo jeder mit jedem mal durfte, dass es da irgendwann hieß: meine Frau, mein Mann, meine Kinder, deine Kinder. In dieser Trennung der Besitzverhältnisse und der Beziehungsverhältnisse sah Bornemann die eigentliche Problematik. Und wenn man das wieder abschafft, dann kommt man hin zum Kollektiveigentum, auch an den Produktionsverhältnissen. Sigmund Freud hat gesagt: Was der Mensch ist, wird wesentlich von seiner Sexualität bestimmt. Und da ist der Mensch nicht Herr im eigenen Haus. Und wenn wir den Menschen helfen, sexuell aktiv zu sein, wenn wir ihn davon befreien, ständig seine Lust unterdrücken zu müssen, dann können wir ihn zum höchsten Glücksempfinden hinführen. Auch diese Wiener Schule der Psychologie ist ja sehr wirksam geworden in der sogenannten Psychoanalyse. Ja, warum empfindet die heutige Gesellschaft den Genderismus als schlüssig? Warum sind diese ganzen abstrusen Gedanken so durchgreifend präsent? Ich glaube, eben wegen dieser geistesgeschichtlichen Linie, dass man dem Inneren des Menschen den Vorrang gegenüber dem Äußeren zumisst, dem Psychischen gegenüber dem Leiblichen den Vorrang gibt dem Mensch gegenüber Gott, der eigenen Gefühlswelt Priorität zumisst, gegenüber dem, was ihm an Tradition oder an Offenbarung begegnet. Alle äußeren Autoritäten von Vater und Mutter müssen heruntergespielt werden. Selbst die Autorität meiner Leiblichkeit, wenn ich also an mir sehe, was für ein Geschlecht ich habe, das gilt nicht mehr. Die biologische und die kulturelle Vergesslichkeit wird zum Gebot der Stunde, schreibt Carl Truman. Transgender beinhaltet die allgemeine Austreibung oder Auslöschung der Eltern, weil sie keine Rolle für die Identität der Transgender-Person mehr spielen dürfen. Nur noch die Realisierung der bloßen Existenz durch die Eltern. Aber dass Mann und Frau einmal an der Wiege standen, das darf nicht mehr sein. Natürlich sind diese Philosophen hier nicht ohne Widerspruch geblieben. Johann Georg Hamann hat gesagt, est ergo cogito, das est, er ist, da ist ein Er, der sagt, ich bin, der ich bin. Einer, der von ihm her nur zu verstehen ist und deswegen bildet sich als Gegenüber auch mein Denken, weil er ist, deswegen denke ich. Oder Franz von Baader, cogitor, also das Erbe achten, ergo sum, ich werde gedacht. Ich wurde ersonnen von einem guten Schöpfer und deswegen bin ich. Heute wird der Westen von einer Woken-Ideologie zermürbt, die Bildung ausgehöhlt, gerade in einer Zeit, wo wir einen festen kulturellen Bestand dringend bräuchten in der Globalisierung. Und so haben Islamismus, Sozialismus, totalitäre Regime wieder leichtes Spiel, unser Immunsystem auszuhöhlen. Nun lesen wir mit Jesus die Bibel. Was sagt die Bibel über Mann und Frau? Wir gehen aus von Matthäus 19, das heißt, wir lesen den Schöpfungsbericht gleich mit Jesus, der uns hilft, den Text mit der richtigen Brille aufzunehmen. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, machte er sich auf aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans, und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie dort. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? 1. Mose 1,27 und sprach, 2,24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sprachen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Erstens, wie benutzt Jesus die Bibel? Er benutzt sie, um eine Norm zu gewinnen, die der gesellschaftlichen Lage, die dem Bedürfnis des Mannes und notfalls der Frau entgegengehalten werden kann. Nicht die gegenwärtige gesellschaftliche Lage muss die Normen ergeben. Wenn man die heutigen kirchlichen Papiere anschaut, die erstmal lange soziologisch referieren, was heute alles in der Gesellschaft im Schwange ist, und dann vielleicht noch ein paar biblische Aspekte führen, dann sehen wir die Verschiebung des Schwerpunkts. Aus dem Soziologischen versucht man, das Normative zu erheben. Jesus benutzt die Bibel als Norm und Gegenüber für unsere Zeit. Zweitens, wie lautet die Frage, mit der die Pharisäer an Jesus herantreten? ist's erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Sie fokussieren sich ganz eng auf die Frage, ob Scheidung erlaubt ist. Aber damit, mit ihrem Zugang, war der Zugang, mit ihrer Denkweise war der Zugang zur Schrift verdunkelt. Das fünfte Buch Mose sagt nämlich nicht, dass sich ein Mann aus irgendeinem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen kann. Hier ist vielmehr die Rede von einer Regulierung eines solchen Falles. Die Pharisäer verstanden nicht den Unterschied zwischen der Regulierung einer sündhaften Praxis und der Unterstützung von Sünde. Scheidung hat mit Sünde zu tun. Wenn sie doch passiert, dann muss ein Scheidebrief ausgestellt werden. Ja, das ist die Regelung von 5. Mose 24. Ich musste manchmal in Diskussionen auf diesen Unterschied hinweisen. Der Unterschied zwischen der Regulierung einer sündhaften Praxis auf der einen Seite, dass damit aber die Sünde der Scheidung nicht unterstützt wird. Jesus geht zurück auf den Schöpfungsbericht und macht deutlich, dass Ehe im Prinzip unscheidbar ist. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Welche Stellen benutzt Jesus dabei und welche benutzt er nicht? Jesus spricht hier nicht von den großen Gestalten des Alten Testaments. Also er überlegt nicht, wie es dem Abraham mit seinen Ehen ging, mit Sarah etc. Er überlegt nicht, wie es David, erst recht nicht, wie es dem Salomo ging mit seinen 1000 Frauen. Also die alten Polygamisten, von denen her man ja sagen könnte, ja, die haben es da auch so getrieben, warum ist es für uns verboten? Nein, Jesus geht zurück auf den Schöpfungsvorgang, den ursprünglichen Zustand. Jesus hält das erste Menschenpaar den Pharisäern als Vorbild vor, für alle weiteren Geschlechterverhältnisse. Wenn Jesus oder Paulus das Alte Testament zum Thema Ehe zitieren, verweisen sie nicht auf die alten Polygamisten, sondern auf das erste Menschenpaar. Jesus führt 1. Mose 1, 27 und 2, 24 an. Ich schalte nochmal zurück zu dem Text. Ich habe ja die alttestamentlich zitierten Texte rot eingefärbt hier. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann noch 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden sein, ein Fleisch. Was für eine Botschaft zieht Jesus aus diesen Texten heraus? Erstens, als männlich und als weiblich sind wir Gottes Ebenbild. Die hebräischen Begriffe männlich und weiblich hier sind nicht Genderbegriffe, also es geht hier nicht um soziale Rollen, sondern geschlechtliche Begriffe. Gott erschafft nicht Rollen, sondern Wesen. Die Differenzierung der biologischen Geschlechter wird bewusst in den Vordergrund gestellt. Vor irgendwelchen Gedanken über die Gefühlswelt, vor irgendwelchen Gedanken mit was identifiziere ich mich, zuerst ist der Leib des Menschen da, und zwar entweder als männlicher oder als weiblicher Mensch. Der hebräische Begriff für männlich, da ist die Ableitung von bestimmten Wortwurzeln nicht ganz sicher. In einem populären Buch fand ich die auf den ersten Blick gewagten, aber doch wohl ungefähr zutreffenden Umschreibungen mit bohrend und bergend mit Bezug auf die Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Das maßgebende theologische Wörterbuch zum Alten Testament referiert folgende Theorien. Das Wort für männlich könnte verbunden werden mit einem gleichlautenden Verb für erinnern und erwähnen. Zakar ist im Hebräischen wirklich 1:1 das gleiche Wort. Aber das Lexikon lehnt diese Verbindung ab und sagt, hier muss eine andere Wurzel vorliegen. Wahrscheinlicher sei eine Verbindung mit dem arabischen Wort für den Penis, was auch in Hesekiel 16, 17 plausibel gemacht wird, wo Götzenbilder mit Phallus-Symbolen erwähnt werden und dann auch dieses Adjektiv verwendet wird. Also es geht wahrscheinlich um die biologische Vorfindlichkeit. Etwas klarer ist die Ableitung für den Begriff weiblich, nekeva, und zwar als Ableitung von nakaf, durchbohren und durchstechen. Zum Beispiel im 2. Könige 12 bohrt Jojada in die Lade oben ein Loch hinein. Die Beziehung oder der Verweis auf die weiblichen Geschlechtsorgane ist hier deutlich. Es gibt einen männlichen und einen weiblichen Menschen. Und es gibt zwei Menschen, also keinen Hermaphrodit. Gott schuf sie als männlich und weiblich. Und es soll auch hier nicht unter den Tisch fallen, dass beide Geschlechter die gleiche Würde als Gottes Ebenbilder haben. Es gibt keine Ebenbildlichkeit, und das finde ich auch so schön an diesem Vers, jenseits meiner empfangenen Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit. Die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott besteht nicht in irgendwelchen Funktionen, die er ausübt, irgendwelchen Denkfähigkeiten und so weiter. Es ist zunächst seine Leiblichkeit, in der auch die kognitiven und anderen Funktionen beschlossen sind. Einen Mensch ohne Leib gibt es nicht. Lieblich geht nicht ohne leiblich. Robert Spähmann, der katholische Philosoph, schrieb: Der menschliche Leib ist der Mensch selbst. Und wegen dieser Hochschätzung der Leiblichkeit ist der Gottessohn Mensch geworden. Und er ist es auch geblieben, nach leiblicher Auferstehung, nach leiblicher Himmelfahrt. Er hat den menschlichen Leib nicht wie eine Maske wieder abgestreift. Und so ist auch der Leib der Gläubigen gewürdigt, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Nicht einfach unser Denken oder unser Geist. Es gibt also zwei Geschlechter zu Beginn der Schöpfung, keine anderen. Bei den Tieren, die auch fruchtbar sein und sich mehren sollen, ein jedes nach seiner Art, ist die Zweigeschlechtlichkeit nicht erwähnt. Die Zweiergemeinschaft, nicht die polyamoröse Liebe, entspricht dem göttlichen Design. Die Zweigeschlechtlichkeit entspricht der Ebenbildlichkeit des Menschen. Ein faszinierender Gedanke. Die Dreiheit der göttlichen Personen, Vater, Sohn und Geist, bildet sozusagen die Familie ab. Die göttlichen Personen sind aber nicht auf Vermehrung angelegt wie der Mensch. Darum spricht die Schrift nicht von Vater, Tochter, Geist, sondern von Vater, Sohn und Geist. Wohl auch, um jeden Gedanken an eine göttliche Sexualität, wie sie in allen anderen Religionen präsent waren, fernzuhalten. Der Sohn ist biblisch der Logos, das Wort. Und das Wort ist der Same, mit dem der Glaube gezeugt wird. Für diese große biblische Bildwelt, für diese große Brautmystik auch der Heiligen Schrift, die Gemeinde als Leib Christi, als Braut Christi, die Bildwelt für den Ehebund als Fingerzeig auf die Hochzeit der Gemeinde mit Christus, dafür fehlt dem Feminismus und Genderismus leider jedes Verständnis. Die Zweigeschlechtlichkeit und die Sexualität, sagt dieser Vers ganz deutlich in 1. Mose 1, sind etwas Gutes und nicht, wie im antiken Denken oft anzutreffen ist, ein Fehler im System, etwas, was zu überwinden ist. Man hat männlich und weiblich als gegensätzlich, als Widersprüche gesehen. Nein, durch die Komplementarität, die Ergänzung der beiden Geschlechter, ist die Grundlage gelegt, dass die Liebe, und zwar auch und gerade die geschlechtliche Liebe, etwas Gutes und Schönes ist. Etwas, was ein ganzes Buch der Bibel, das Hohelied der Liebe, feiert. Zweitens, Jesus verknüpft 1. Mose 1, 27 mit 2, 24. Und das ist auch sehr wichtig. Jesus hilft uns durch diese Verknüpfung, Schrift mit Schrift auszulegen und überhaupt zu guten Bibellesern zu werden. Die beiden ersten Kapitel der Genesis gehören eng zusammen. Sie sind nicht getrennt zu lesen, wie ein Theologiestudent an den Universitäten lernt. Sie sind So lernt man dort, im Abstand von Jahrhunderten entstanden. Der erste sei der jüngere Text. Nein. Durch die Verknüpfung der beiden Stellen lehrt Jesus, dass sie gemeinsam einander interpretieren, dass sie zusammengehören. Jesus lehrt nicht nur die Art von Gottes Design für die Geschlechter, sondern auch die Begründung. Nicht nur das Was und das Wie, sondern auch das Warum und wozu. Ja? Sie sollten eine Person, ein Fleisch werden. Sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Gott hätte unsere Geschöpflichkeit auch ganz anders gestalten können, etwa mit nur einem Geschlecht oder mit einer nicht-sexuellen Vermehrung wie bei manchen Tieren und Pflanzen. Oder er hätte alle Menschen, die je existieren sollten, alle auf einmal erschaffen können, sodass eine Vermehrung überflüssig gewesen wäre. Aber so war es nicht. Gottes Absicht war anders. Gott wollte, dass die Erde etwas hervorbringt, die Erde bringe hervor, sagt er, und er wollte, dass die Menschen einander hervorbringen. Und wir erfahren, wie dieses Hervorbringen von Menschen durch Menschen geschehen soll. Nämlich, 2,24, dass ein Mann an seiner Frau hängen wird. Die Vermehrung wird verknüpft an den zweigeschlechtlichen Liebesakt. Der homosexuelle Liebesakt lehnt den Vermehrungsauftrag dagegen vollständig ab. Es entspricht der Erfahrung der ganzen Menschheit, dass nur aus der Verbindung von Mann und Frau Kinder geboren werden und diese eben wiederum männlich und weiblich sind. Wie sollte eingeschlechtlich ein neues Geschlecht entstehen? Das funktioniert nicht. Es geht nur mit den verschiedengeschlechtlichen Eltern. Der Geschlechtsakt der Eheleute freilich muss nicht ausschließlich auf Vermehrung gerichtet sein. Das wäre eine unbiblische Forderung. Aber eine Ehe soll im Grundsatz dafür offen sein, neues Leben zu schaffen. Dieses Prinzip ist ein wunderbares Schöpferprinzip. Leben, neues Leben durch Liebe. Und ein Prinzip der ganzen Schöpfung überhaupt. Gott hat die Schöpfung aus Liebe zum Geschöpf gemacht. Und damit ist auch gesagt, wenn es wirklich um Liebe geht, kann Liebe nicht egoistisch sein. Vom Wesen der Liebe her ergibt sich im Genießen des Geschlechtsaktes, jedenfalls im Grundsatz, auch bereit für das Leben zu sein, das entstehen kann. Auch wenn aus Gründen der Gesundheit oder des Alters die Zeugungsfähigkeit abgenommen hat, so bleibt die Aufgabe der gegenseitigen Beglückung eine wunderbare Absicht Gottes für Ehepaare. Die Absicht der Vermehrung ist deswegen in 2,24 nicht noch einmal erwähnt. Sie waren einfach zueinander und schämten sich nicht, beide nackt. In 1,27 ist es mit der Ebenbildlichkeit und der Vermehrung verknüpft, in 2,24 mit der gegenseitigen Beglückung und jetzt drittens der lebenslangen Einehe. Jesus sagt, dass 2,24 von Gott gesprochen worden ist. Gott sagte, dass ein Mann die Eltern verlassen wird und an seiner Frau hängen wird. Hier wird die Summe des Schöpfungsberichts gezogen. Und zwar so, dass der Treuebund von Mann und Frau den Treuebund Gottes mit seiner Erde und mit seinem erwählten Volk abbilden und bezeugen soll. Ist der Mensch untreu, lügt er Gott ins Angesicht. An seiner Frau hängen. Die lebenslange Einehe entspricht dem ursprünglichen Design Gottes. Das System der Lebensabschnittspartnerschaften dagegen zerreißt den Menschen. Seine Frau lieben wie sein eigenes Fleisch. Diese Zeile aus dem Epheserbrief, legt der Schöpfungsbericht zugrunde als Weisung zum guten und gerechten Leben. Und die Weise, wie dies gelebt werden soll, ist die Zweigeschlechtlichkeit. Ein aufeinander gewiesen sein, also im ethischen Sinne, man ist einander befohlen, ein angewiesen sein, physisch. Wir sind nicht abgeschlossene, einsame Wesen, Monaden, wie Leibniz mal gesagt hat. dass dieses aufeinander gewiesen und angewiesen sein ist die Weise, wie Gott sich die Geschlechter gedacht hat. Eugen Rosenstock-Hüssi hat die Bedeutung der Ehe wunderbar so ausgesagt. In der Ehe werden nicht nur Kinder gezeugt, sondern in der Ehe wird auch der Friedensschluss der Geschlechter weitergegeben. Der Friedensschluss der Geschlechter wird in der Ehe über die Kinder an die nächste Generation weitergegeben. Wenn wir von Jesus geleitet den Genesis-Bericht lesen, dann finden wir auch eine Antwort auf die Frage, ob die Geschlechter austauschbar sind und ob ihre Eigentümlichkeiten nur kulturbedingte Rollen sind. Aus dem Schöpfungsbericht ergeben sich verschiedene Schwerpunkte der Geschlechter, nämlich ein stärkerer Sachweltbezug des Mannes und ein stärkerer Personenbezug der Frau. Ich möchte Ihnen das kurz noch zeigen. Beim Mann. Da lesen wir zunächst in Kapitel 2 der Genesis von seiner Herkunft. Er ist von der Adama, also dem Acker, beziehungsweise vom Staub genommen, noch außerhalb des Gartens. Nach seiner Erschaffung wird er von Gott in den Garten gesetzt. Er ist also aus der Erde genommen und wird dann in den Garten gesetzt, um diesen zu bebauen und zu bewahren. Das ist sein Aufgabenbereich. Praktische Gestaltung, den Garten bebauen und bewahren, 2,15, und auch theoretisch zu durchdringen. Gott sagt über Adam, wie er alle Tiere benennen würde, so sollen sie auch heißen. Also ein gültiges Benennen und Sprechen seitens Adam. Gott will dem Mann also nicht nur die geistige Erfassung seiner Umwelt ermöglichen, sondern zeigt ihm auch in dem ganzen Benennungsvorgang bei den Tieren, dass er keine Partnerin hat, die er doch braucht. Wie ist es bei der Frau? Die Frau ist zunächst vom Manne genommen. Also ihre Herkunft ist schon personal bestimmt, beim Mann von der Erde, bei der Frau vom Manne genommen. Ihre physische Herkunft ist der Mann, und zwar geschieht das innerhalb des Gartens bereits. Zweitens ist sie Hilfe für den Mann. Insofern ist der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen, wie Paulus schreibt. Und darum wird sie dem Mann zugeführt. Man kann das nicht umdrehen und sagen, in gleicher Weise wäre der Mann als Hilfe der Frau erschaffen. Klaus Westermann schreibt im Kommentar, es könnte in Genesis 2,18 eben nicht lauten, dass der Mann in gleicher Weise als Hilfe für die Frau erschaffen ist. Ich will dem Adam eine Hilfe schaffen, die um ihn sei. Das kann man nicht umdrehen, sagt Westermann. Drittens, die Frau wird nach dem Mann benannt. Isha vom Ish, Männin vom Mann. Oder auch Englisch Woman, Wife of Man. Und viertens, es ist der Mann, der sie benennt. Er benennt sie Eva, weil er erfasst, dass sie Mutter allen Lebens ist. Wir sehen also die Herkunft und Bestimmung der Frau ganz im personalen Bereich nach dem Schöpfungsbericht, und deswegen ist Partnerschaft für die Frau auch ihre wesentliche Aufgabe. Bei den Strafworten nach dem Sündenfall wird das deutlich, dass beide Geschlechter in den Bezügen getroffen, gestraft werden, die für sie wesentlich sind. Adam wird in Bezug auf den Acker gestraft. Der sollte den Ertrag nicht mehr geben. Ja, du wirst ihn mit im Schweiße deines Angesichts beackern und er wird dir seinen Ertrag nicht geben. Die Frau wird im personalen Bezug getroffen. Sie wird viele Schwangerschaften haben und Schmerzen bei den Geburten haben. Also die Strafworte betreffen beide Geschlechter nicht in peripheren, nebensächlichen, sondern zentralen Bezügen. Konträr dazu lautet der EU-Fahrplan für die Gleichstellung. Wenn Frauen nicht quotengleich erwerbstätig sind, findet eine Verschwendung von Humankapital statt. Und das kann sich die EU nicht leisten. Welch eine Verschwendung, welch eine Abwertung vielmehr von Mutterschaft und damit Leiblichkeit. Auch das Aussehen des Menschen verweist in jedem Punkt auf seine Ergänzbarkeit, ja Ergänzungsbedürftigkeit, mit dem Fremdwort Komplementarität. Und die ist nicht aus der Evolution einzelner Individuen erklärbar. Männer haben externe Genitalien, Frauen interne. Frauen können Kinder gebären, Männer nicht. Jedenfalls die meisten Frauen. Männer können Kinder zeugen, jedenfalls die meisten Frauen nicht. Männer können entweder X- oder Y-Chromosom weitergeben, Frauen geben nur ein X-Chromosom weiter. So hat Gott zwei verschiedene Menschen erschaffen, nicht als zufälliges Ergebnis eines ziellosen und grausamen Prozesses, wie die Evolution sagt, sondern als Ergebnis eines geplanten, weisen Schöpfungsvorgangs. Das erste Menschenpaar reflektiert das göttliche Ebenbild in einzigartiger Weise. Gott teilt mit den Menschen seine Herrschaft. Ihre Herrschaft soll seine Herrschaft abbilden und spiegeln. Ihre Liebe soll seine Liebe abbilden. Ihre Fruchtbarkeit, Weisheit, ihre Kreativität. Gott hat also nicht ein Wesen erschaffen, das sich selbst vermehren könnte, aus sich selbst. Auch nicht zwei, die je identisch waren, sondern wirklich zwei, die zusammen eine Ganzheit und Gottes Ebenbild bilden. Danke, soweit mal.